Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag unbedingt bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 81 und dem Thema: Heißt du etwa Rumpelstilzchen?
Elena, Jenny, ich war vor kurzem bei meinen Eltern und habe dabei ein paar Familienfotos durchgeblättert. Oh. Da waren verschiedene Personen drauf, ich, Christian, aber auch meine Brüder, Michael und Matthias, meine Eltern, Karin und Friedhelm, meine Großeltern, Ludwika und Horst, beziehungsweise Elisabeth und Johann, zahlreiche Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins, Großtanten, Großonkel und so weiter, mit mehr oder weniger gängigen, beziehungsweise schönen Namen. Mhm. Auf einigen Fotos waren aber auch einige zu sehen, deren Namen nicht so gängig sind und waren, darunter, um etwas normaler anzufangen, Sissi, Clara und Ivan, aber auch Athene, Jokaste, Griselda, Gismonda oder Flecki.
Flecki?
Habt ihr eine Vermutung, um wen es sich dabei handeln könnte?
Also Flecki klingt wie ein Kaninchen.
Oder ein Kater.
Die Richtung stimmt schon mal, es war ein Kanarienvogel.
Der war gefleckt, oder was?
Genau, wie man als Kind kreativ ist, ne, wurde er Flecki genannt. Es waren alles Haustiere
Ja. Und
nur ein paar von denen, die so im Laufe der Jahre bei uns gelebt haben. Wir hatten ganz oft Mäuse, die ja nicht so alt werden leider. Und wir hatten immer mehrere gleichzeitig. Also da gab es noch viele, viele schöne Namen mehr. Und ich dachte mir, wo wir heute so ein schönes Namensthema haben, wie heißen bzw. hießen eure Haustiere? Oder habt ihr vielleicht noch besser sogar total abgefahrene Namen in der Verwandtschaft?
Okay, ich fange mit den Haustieren an. Ich hatte ja zwei Wüstenrennmäuse und davor auch zwei Wüstenrennmäuse. Und die älteren, die hießen Elsa und Anna, das ist der Disney-Bezug.
Super.
Und die letzten zwei hießen Honey und Nanny, weil die wirklich eigene Zwillinge waren.
Ja, ich hatte ja auch sehr lange Wüstenrennmäuse und die habe ich auch immer nach Disney-Figuren benannt, bis auf die ersten drei, die hießen Wicked-Thema. Die eine hieß Elphaba und Glinda und Nessa.
Elphaba ist schon ziemlich exotisch, würde ich sagen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber die anderen hatten alle Disney-Name. Also da war Duchess, aber die hieß irgendwie Krümel, weil das war die kleinste Maus. Die war echt so winzig, dass die mal im Eierkarton stecken geblieben ist.
Süß.
Und Trixie.
Genau. Und Isma und Malefiz.
Die schwarzen Hunde.
Ja, genau. Die Bösewichte unter den Mäusen.
Aber ihr habt keinen Onkel Theophil oder keine Tante Adelgunde oder sowas?
Nein. Nee, da ist überhaupt nichts Kreatives dabei.
Also ich fand den Zweitnamen meiner Oma, den finde ich sehr schön. Der ist nämlich Margarete. Das finde ich wirklich sehr schön.
Heißt übersetzt Perle.
Oh, ja, das werde ich immer ausrichten. Aber ansonsten sowas ganz Exotisches, nee, ist nicht dabei.
Ja, ich so ein bisschen. Und das wäre auch tatsächlich fast mein Vorname geworden, wenn meine Mutter sich hätte durchsetzen können. Mein Vater war dagegen. Ich sollte nämlich nach einem Urgroßvater benannt werden, der Seraphin hieß.
Ah,
Okay. Ja, und ich wäre fast ein Seraphim geworden.
Das wäre auch nicht
dann
schlecht.
Dann stand Johannes irgendwie zur Diskussion und am Ende bin ich ganz langweilig ein Christian geworden.
Boah, Seraphim, das würde wirklich zu dir passen.
Finde ich auch.
Finde ich auch, ehrlich gesagt.
Ja, meine Mama hatte auch zwei etwas exotischere Namen überlegt. Der eine war Marjorie, ich glaube vom Haus vom Eaton Place am Eaton Place oder so ist das.
Marjorie Weber.
Ja, Marjorie Weber wäre sehr cool, hat sie dann aber natürlich aus naheliegenden Gründen nicht gemacht. Wobei es dann natürlich eingedeutscht mittlerweile wahrscheinlich Marguerite wäre und dann hätte ich den Bezug zu Game of Thrones. Also es wäre schon eigentlich auch ganz cool gewesen. Und der zweite war Thjörfn, weil sie halt auch Ferien auf Saltkrokan von Astrid Lindgren so liebt. Cool. Und das wäre tatsächlich eigentlich auch ein Name gewesen, der glaube ich auch ganz gut zu mir gepasst hätte.
Du bist ein
hätte.
Kleines Trollkind geworden, auf jeden Fall.
Aber ja, ist es dann auch nicht geworden. Und bei dir, Jenny?
Ich wollte nur ganz kurz sagen, apropos Game of Thrones, meine Katzen sind ja nach den Starks benannt, also Sansa und Arya. Mein Tierarzt sagt immer, ach, die Starks sind wieder da. Und fragt mich immer, ob ich zu viel Game of Thrones geguckt habe, aber naja.
Nein, wie kommt er denn darauf?
Aber die Namen passen auch sehr gut. Also,
finde ich auch, stimmt. Ja, doch, auf jeden Fall.
Ist schon
hast
was
du
dran.
Gut gewählt, entspricht deren Charakter schon, ja.
Genau. Also ich wäre ganz langweilig, wenn ich jetzt nicht eine Yennefer geworden wäre, wäre ich eine Alexandra geworden und als Junge ein Christopher, also total lame. Ja.
Ich wäre als Mädchen eine Christiane geworden.
Ah,
oder
okay.
Christina, ich bin mir nicht sicher, eins von beiden auf jeden Fall.
Ich wäre als Junge ein Lars geworden.
Oh, auch Lars ist nordisch, schön, okay.
Ja.
Habt ihr einen schönen Zweitnamen?
Nein, ich habe mir früher als Kind immer gewünscht, dass ich einen hätte und am besten vielleicht sogar noch einen dritten und einen vierten. Und dann habe ich mir immer ganz ausgefallene Namen gemerkt, mir vorgestellt, dass ich so heißen will. Ich hatte zum Beispiel eine Phase, habe ich sehr viel Fünf Freunde gelesen und ich mochte halt die Georgina immer sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir überlegt, oh, könnte ein Zweitname auch Georgina sein, dann könnte ich auch alle George oder Georgie nennen.
Glenda Georgina passt aber auch gut,
super, dann pass auf, noch besser. Dann gab es irgend so einen Film, ich habe leider nie mehr rausgefunden, was das für ein Film war, fand ich als Kind super cool. Ging auch in so eine Märchen-Fantasy-Richtung, glaube ich. Da hieß die Prinzessin Desideria. Fand ich als Mädchen richtig cool. Ich gedacht, Desideria wäre auch ein cooler Zweitname. Aber meine Eltern mich nicht Desideria genannt. Und immer wenn wir dann gespielt haben, war ich mit Desideria.
Cool, ja, ich habe auch keinen Zweitnamen, aber ich habe oft mit meinem Erstnamen gestruggelt. Ich fand den nämlich früher gar nicht schön. Und mich haben in meiner Familie auch immer alle in Gänze Yennefer genannt. Also na, Jennifer, klar. Aber
Jenny finde ich auch schöner. Jenny ist freundlicher.
Mit Jenny komme ich auch gut klar. Tatsächlich stelle ich mich auch eigentlich fast jedem so vor, dass ich Jenny heiße.
Ich habe auch noch nie irgendwie Jennifer zu dir gesagt, noch nie. Und wir kennen uns jetzt.
Aber viele in meiner Familie sagen schon Jennifer. Ich habe das so ein bisschen schon umgedreht, aber manche immer noch. Und das mittlerweile ist das auch so, dass ich denke, von wem reden die? Ach ja, das bin ja ich.
Ja, komisch.
Ja, jetzt kommt dein Zweitname.
Ja, mein Zweitname ist legendär hier im Freundeskreis. Ich bin, wie schon gehört, nach meinem Opa mütterlicherseits benannt, Christian Horst. Und als Mädchen wäre ich nach der Oma mütterlicherseits benannt worden, dann Christina Ludwika.
Mhm.
Auch cool eigentlich.
Auch ganz cool, ja.
Also nicht Ludovica wie bei der, was ist es dann, Mutter von Cici,
ja,
richtig?
Genau,
ne? Ja, okay. Aber also ich fand Horst ziemlich kacke eine Zeit lang und eine Patentante von mir hat mich dann auch immer Horsti gerufen.
Das machen wir ja übrigens auch manchmal.
Also wenn ihr euch wundert, warum wir manchmal Horsti sagen, jetzt wisst ihr es.
Ihr dürft das auch, mittlerweile sehe ich das auch anders, aber als Kind habe ich meine Patentante dafür gehasst.
Ja, verstehe ich. Ich hatte irgendwie in der 5. Klasse fing das an, dass mein Name zu Elli als Spitzname abgekürzt wurde. Und das habe ich auch gehasst.
Else finde ich viel cooler.
Ja, Else ist cooler. Aber das habe ich auch gehasst, aber im Freundeskreis, da außer Schule, ist das halt bis heute noch so. Und das ist dann auch okay. Aber ja, kann man nichts geben. Habt ihr denn einen absurden Spitznamen sonst irgendwie noch gehabt, was in so eine Rumpelstilzchen-Richtung geht?
Ja, nee, also gut, wir haben das ja schon mal thematisiert, wegen meiner langen Haare früher, lang ist es her, hieß ich ja Jesus eine Zeit lang, ne? Horsti Bär, werde ich ja auch von einer Freundin genannt ab und zu, ne?
Nee, eigentlich nicht. Mein Papa hat manchmal Tienchen zu mir gesagt.
Tienchen?
Ja, aber ich weiß gar nicht genau, warum.
Das ist auch süß, ja.
Also es gibt ja auch ganz wenige Menschen, die mich Chris oder Chrissy oder so nennen. Also ganz, ganz wenige, fast niemand eigentlich. Ich werde immer mit vollem Namen angesprochen. Also
du
jetzt nicht mit ganz,
seriös.
Ja, wenn meine Mutter alle beide Vornamen und den Nachnamen noch gerufen hat, dann wusste man auch, was die Stunde geschlagen hat. Also, ne? Namen haben schon eine gewisse Macht auf jeden Fall.
Ja. Ja, ist ja wie mit Jennifer. Wenn ich jetzt plötzlich Jennifer sagen würde, ich hätte erstmal das Gefühl, das ist gar nicht die gleiche Person und dann wüsste Jenny wahrscheinlich auch, irgendwas stimmt nicht.
Ja, also es ist wirklich so. Ich fühle mich manchmal dann auch im ersten Moment nicht angesprochen.
Und dann noch dein Todesblick dazu.
Wir haben euch ja in der letzten Märchenstunde Rumpelstilzchen eingelesen und wie ihr das jetzt mittlerweile ja von mir kennt, möchte ich euch einmal die Infos und Hintergründe dazu geben. Es steht in den Kinder- und Hausmärchen an Stelle 55.
Schnapszahl.
Und stimmt. Prost. Und hat den ATU 500 im Märchentyp übernatürliche Helfer, wobei hier meist ein fließender Übergang von Volkssagen zu dämonologischen und Teufelssagen besteht.
Und der genaue Titel des ATUs ist nämlich Name des Unholds.
Dazu passt dann auch der Teufelspakt um das Kind sehr gut und die Verschleierung aufgrund des lächerlich machenden Namens, der aber doch sehr individuell ist. Auch die letzten Worte des Rumpelstilzchen, möchtest du sie nochmal wiederholen?
Das hat dir der Teufel gesagt!
Zeigen ja ganz deutlich den Bezug zum Teufel, der vorher nicht erwähnt wurde. Schon 1808 schickte Jakob Grimm eine Version des Märchens mit anderen an Friedrich Karl von Savigny, für dessen Tochter Wilhelm Grimms handschriftliche Version Rumpenstünzchen von 1810 entspricht noch weitestgehend dieser frühen Fassung.
Ist fast noch schöner als Rumpelstilzchen, eigentlich Rumpenstünzchen.
Voll der Zungenbrecher, finde ich.
Ja, ich das klingt so ein bisschen rheinisch. Rumpenstünzchen ist das. Ne?
Aber so klingt das wieder cool.
Ja.
Ja, wie soll es anders sein? Der Erstdruck von 1812 beruht inhaltlich auf Familie Hassenpflug und Dortchen Wild. Die Ergänzung, wie sich das Männchen zum Schluss zerreißt, ist auch irgendwie ein sehr schönes Bild, ne?
Passt auch zu mir irgendwie, ne?
Ja, wenn man deine Wutausbrüche kennt. Ja, das wurde in der zweiten Auflage erst von 1819 übernommen. Und auch die bekannte Redewendung Stroh zu Gold spinnen ist hier das erste Mal erst aufgetaucht. Ab der sechsten Auflage wird die Geldgier des Königs immer mehr betont, weil er hier schon bei Sonnenaufgang nach dem gesponnenen Gold schaut. Also der wird immer, immer gieriger.
Ja, es gibt diesmal tatsächlich wirklich zahlreiche europäische und auch äußereuropäische Varianten des Rumpelstilzchen-Märchens. Von Mittel-Nord-Westeuropa übers Baltikum, Ungarn, Italien, West- und südslawische Länder, sogar China und Japan haben ihre eigenen Varianten.
Cool, krass.
Der Ursprung wurde eine Zeit lang in Schweden vermutet, aber auch auf den britischen Inseln, dann wieder keltisch, also Irland, Schottland, teils Rhein oder Frankreich. Bislang ist das aber nicht geklärt, also alle Hypothesen haben ihr Für und ihr Wider. Und die Namen der internationalen Rumpelstilzchen-Varianten sind ganz toll. Ich werde mir jetzt bestimmt die Zunge brechen. In Tirol ist es zum Beispiel das Purzinigele.
Wie bitte?
Purzinigele. In der Schweiz ist es Hans-Öffeli-Kecheli. Hans-Öffeli-Kecheli, sagt es mal nach.
Nein.
In Schweden, ich bin mir nicht sicher, Wippentur, Wippentür oder Pimpelikurius-Titteliture genannt.
Das kannst du das bitte nochmal wiederholen?
Pimpelikurius-Titteliture.
Das ist süß.
So ähnlich auf Finnisch Tutirituli. Auf Isländisch Gilitrut, in Dänemark ist es Trillewip, auf Flämisch Repelsteltje oder Quispeltotje und Pirvirwets. Auf Englisch ist es Tomtitot oder, oh Gott, Walisisch, Gnavynathrot, Aventrot oder Eventrot und Trittetrot in Irland. Und in Frankreich gibt es zum Beispiel Dickedon, Rodomont oder Marie Kirikitun. Ja, die asiatischen Namensformen konnte ich leider nicht ausfindig machen. Hätte ich euch sonst auch gerne zum Besten gegeben.
Ja. Aber man hört auf jeden Fall, dass es sehr
Ja, Namen sind, die man sehr artikulieren muss, ne? Also es ist schon sehr, über Sprache läuft da ganz viel.
Genau,
sehr,
die klingen
lautmalerisch.
Ja. Genau, die klingen natürlich jetzt fremd für uns, weil es Fremdsprachen sind, aber ich glaube, selbst für die Muttersprachler dieser Fremdsprache klingt es irgendwie seltsam oder ungewöhnlich.
Aber klingt der Name Rumpelstilzchen für euch auch seltsam? Oder ist, ja, vielleicht ist es jetzt eine blöde Frage, weil wir das Märchen aus unserer Kindheit kennen, aber ist das so ein Name, den ihr richtig absurd findet?
Ja.
Ja, schon, ne? Ja, durchaus Rumpel, das ist schon irgendwie komisch auch. Und das Stielchen, da weiß man auch nicht so genau, was das so eine, die Verniedlichung auch so ein bisschen. Ja, also passt aber auf jeden Fall zu diesem gnomähnlichen Wesen.
Also ich habe mich immer gefragt, warum Rumpelstielchen? Und da sind wir auch schon bei meiner Frage.
Jenny hat eine Frage.
Wer ist Rumpelstilzchen? Also ich finde den Namen sehr komisch. Den würde man sich doch nicht ausdenken.
Nein, natürlich. Also es wird natürlich deutlich, dass es irgendein magisches Wesen oder so ist. Und der ist auch schon irgendwie so formuliert, dass du denkst, ja, das ist halt irgendwie ein Kobold oder ein Gnom oder sowas. Also das liegt da schon drin.
Also mein Kind, das nicht existiert, würde ich nicht so nennen.
Darf man auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gibt tatsächlich beim Jugendamt hin und wieder mal Einreichungen, die ihr Kind Rumpelstilzchen nennen möchte. Aber es wird immer abgelehnt, ja.
Ja, zu Recht.
Ja, finde ich auch.
Aber jetzt klär uns mal auf, wer ist das?
Also für mich selber habe ich mir das auch nie herleiten können, wie man auf diesen Namen kommt. Und ich habe euch ja gerade schon erzählt, dass Rumpelstilzchen zuvor Rumpenstündchen hieß. Und ein Stündchen ist ein kleiner Behälter. 1812 wurde aus Stündchen dann Stilzchen. Und dieser Begriff meint eine kleine Stelze, also im übertragenen Sinne die Beinchen eines Männchens.
So Porrebeine.
Du Lauch.
Ja, echt.
Und zum ersten Wortbestandteil, Rumpen, führt das Wörterbuch der Grimms die Bedeutung verrunzeln oder verbiegen auf. Also quasi so gebogene, ich stelle mir halt irgendwie so gebogene kleine Beine
so
vor.
Ja, genau. Ja.
So ein bisschen windschief. Ne?
Und das lateinische Ursprungswort ist Rumpi.
Rumpi? Süß. Das könnte auch ein Name für einen Hasen oder so sein.
Stimmt. Und bedeutet entzwei reißen, was die Grimms 1819 in die zweite Auflage hinzugefügt haben. Okay. Also quasi so ein bisschen doppeldeutig.
Ja, dann ist der Name schon Programm eigentlich, ne?
Genau.
Also nicht nur lautmalerisch, sondern auch wirklich mit Inhalt gefüllt. Mhm. Cool.
Genau. Zudem notierte Jakob handschriftlich zum Titel Fischerts Spiel Verzeichnis Nummer 363 Rumpele stiehlt oder der Poppart. Ein Zitat aus Fischers, das war ein Schriftsteller, Geschichtsklitterung.
Ja, der schönste Buchtitel überhaupt, finde ich. Geschichtsklitterung.
Und ich auch. Und hier ist es eindeutig ein Kinderspiel. Mhm. Also dieses Wort ist wohl mit lauten Geräuschen verbunden, worauf die Worte rumpeln oder Popart verweisen, weil beide undefinierbare, dumpfe Geräusche bezeichnen.
Hey, aber was ist denn Popart? Das habe ich noch nie gehört.
Popart ist ein Klopfgeist.
Ah!
Es könnte sich bei Rumpelstilzchen also um einen Klopfgeist handeln.
Mann, passt ja an Poltergeist,
zu unserer Spukfolge voll.
Habe ich auch gedacht.
Es gibt auch ein schönes Instrument, das Rommelpott heißt. Das macht auch so komische Geräusche.
Okay, also hatte schon auch irgendwie dieses Rumpel schon auch was mit dem Geräusch tatsächlich zu tun.
Genau.
Mhm. Ist ja auch recht laut, das kleine Etwas, ne?
Ja, das stimmt. Aber so direkt jetzt mit dieser Spielbezeichnung hat es eigentlich nicht direkt einen Zusammenhang. Es spielt eher auf die Beine eines Kobolds an. Früher hat man sich solche Zwischenwesen auch häufig nur mit einem Bein vorgestellt, was auch in der Version von 1812 ja noch der Fall ist. Weil
das
da
macht
heißt
den Tanz um das Feuer noch grotesker, ne? Wenn das auf einem Bein herumhopst.
Ja. Genau, aber da heißt es in dieser Version, vor dem Haus war ein gar zu lächerliches Männchen, das sprang als auf einem Bein davor herum und schrie. Mhm. Also da steht es auch noch mit einem Bein drin. Und 1819 ist dann schon ausdrücklich die Rede davon, dass Rumpelstilzchen zwei Beine hatte. Durch die Veränderung von Stündchen in Stilzchen deutet der Name auch mehr auf einen kleinwüchsigen Dämon hin, also einem Stilz. Und auch das Wörterbuch der Grimms benennt einen Rumpelstilz als lärmenden Kobold.
Hey, du Rumpelstilz!
Genau, nicht du Opfer, sondern du Rumpelstilz.
Werde ich in der Schule demnächst mal gebrauchen.
Da bist du aber bestimmt ganz schön verdutzt angeguckt.
Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ja, und Zauberkräfte hat der kleine Kerl ja auch noch auf jeden Fall, weil er kann abgeschlossene Türen öffnen und natürlich das krasseste Stroh in Gold verwandeln.
Ist jetzt keine schlechte Superkraft.
Das stimmt. Also fassen wir einmal zusammen. Rumpelstilzchen könnte zum einen ein Kobold, ein Dämon oder auch ein Klopfgeist sein. Deswegen möchte ich euch einmal kurz nochmal erzählen, was jetzt so genau ist. Der Kobold ist ein Hausgeist, der das Haus beschützt, die Bewohner aber gerne neckt. Er kann zum Beispiel in Form einer Feder die Schlafenden zum Niesen bringen.
Okay.
Kobolde sind als einzelne Individuen unterwegs und an ein Haus, bestimmten Ort oder Familie gebunden. Im Gegensatz dazu leben zum Beispiel Zwerge in Gesellschaft ihresgleichen. Mit dieser mythologischen Vorstellung sind die altenglischen, ich kann das nicht aussprechen, Christian, Kofgott.
Zeig mal. Ja, bestimmt.
Kofgott eng verbunden. Also es gibt die Vorstellung von Kobolden auch natürlich in anderen mythologischen Kreisen. Mhm. Also die Götter des Raumes, die das ganze Haus bewachen. Im Slawischen heißen sie Domovoi und in Rom waren es die Laren. Ein weiteres Pendant ist in der französischen Mythologie der Goblin und der irische Leprechaun. Ja, so irgendwie. Sie können aber auch sehr nützlich sein, weil sie ihrem Besitzer oder Mitbewohner, keine Ahnung, wie man jetzt den
Frage
nennen
der
soll,
ne?
Der da jetzt betroffen ist, reich machen können. Ist ja auch beim Rumpelstilzchen so. Die Müllers Tochter hat da einen guten Vorteil davon, dass sie dann doch noch am nächsten Tag am Leben ist, weil er schön ihr Stroh zu Gold macht. Sie müssen aber den Kobold an eine andere Person abgeben, sonst können sie nicht sterben. Also wenn der Besitzer quasi stirbt, muss der einen neuen Besitzer für den Kobold finden. Aha.
So ein bisschen die ganze Zeit an Harry Potter, an Dobby denken. Ne?
Ja, ja, genau. Genau, wobei der ja schon auch so ein bisschen Diener auch ist. Ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, Kobolde sind dann eher die, die dann auch Scherze machen mit einem. Sie zählen mit Nixen, Zwergen und Wichteln in die Kategorie der elbischen Naturgeister. So viel zum Kobold, komme ich zum Dämon. Ja, da kommt natürlich wieder die Religion ins Spiel, weil es sich im christlichen Verständnis um einen Handlanger des Teufels handelt. Ursprünglich hatte der Begriff sogar eine positive, aber zumindest einen neutralen Sinn und war einfach ein Geist. Dadurch handelt es sich nun um ein Wesen, das Menschen erschrickt, bedroht oder Schaden zufügt, eben dadurch, dass es jetzt negativ geworden ist, ne? Durch die christliche Vorstellung. Ist es jetzt, hat man das verstanden?
Ja.
Ja.
Schneiden wir nicht raus, ne?
Natürlich nicht. Ich bin da gnadenlos. Ich wollte den Abschließen machen.
Nein.
Du kannst jetzt auch nochmal sortieren und es nochmal anders wiederholen, wenn du möchtest.
Nein, durch den christlichen Ursprung, also durch, dadurch, dass das Christentum da seine Hand im Spiel hatte.
Wurde es umgedeutet.
Genau,
ja.
Genau.
Jetzt haben wir es verstanden.
Und dadurch handelt es sich eben um Wesen, die dann böse wurden.
Ja.
Ne? Weil sie eben Menschen Schaden zufügen wollen. Und sie können auch als tiergestaltliche Mischwesen erscheinen. Kommen wir zu unserem Spukthema. Wir sind ja nicht mehr so ganz in der Spukseason, aber vielleicht noch so ein bisschen verhaftet.
So ein bisschen.
Genau. Wie gesagt, es kann auch ein Klopfgeist oder ein Poltergeist sein. Die Poltergeister halten sich in Häusern auf oder nisten sich in regelmäßig besuchten Gebäuden ein. Sie machen sich dort durch übernatürliche Geschehnisse, wie zum Beispiel Klopfgeräusche oder Möbelverrücken bemerkbar. Sie versuchen, die dort ansässigen Bewohner oder Besucher gezielt zu schikanieren. Nach Aussage Betroffener ist der Geist selbst aber gestaltlos und manifestiert sich nicht. Laut der Parawissenschaft unterscheidet sich Poltergeistaktivitäten vom traditionellen Spuk. Kurzer Rückblick, ne, wir haben ja das in der letzten Folge besprochen, aber der Grund dafür, also der Unterschied ist, weil die Aktivitäten sind nur von kurzer Dauer und nur physisch-akustisch wahrnehmbar.
Genau.
Häufig sind es Verstorbene, denen etwas Schreckliches passiert ist und die dann nach ihrem Tode keine Ruhe finden. Es gibt aber natürlich keine Beweise für derartige Phänomene.
Es gibt ja sogar auch eine Vermutung, dass irgendwelche Käferlarven in Möbeln so Klopfgeräusche gemacht haben. Und die Käfer heißen auch Totenuhr, weil nämlich dann im Volksglauben es hieß, wenn es dann in den Möbeln klopft, dann klopft der Tod halt an und holt einen aus der Familie bald. Ne?
Gruselig. Schon auch ein bisschen creepy. Ja, gruselig. Ich möchte keine klopfenden Käfer.
Aber was denkt ihr, was Rumpelstilzchen für ein Wesen ist? Was
habt ihr das war auch meine Frage, die ich gerade so im Kopf hatte. Ich finde das schwierig. Also für mich ist der eher, ich habe den nie als so bedrohlich wahrgenommen. Also im Text ist ja schon auch angelegt, dass er so ein bisschen lächerlich sein soll. Aber so als lächerlich habe ich ihn auch nicht wahrgenommen. Also für mich ist er schon vielleicht ja so ein Kobold am ehesten.
Also ich habe mir im Vorfeld ganz viele Illustrationen auch angeschaut und es ist echt unglaublich, wie da die Palette ist. Also man erkennt irgendwie schon immer, dass es wohl Rumpelstilzchen, obwohl er immer zum Teil auch krass anders aussieht. Und das fand ich schon bemerkenswert. Also es gab so lustige, zwergenähnliche Darstellungen mit roter Zipfelmütze, aber auch so wirklich so halbgestaltlich nur irgendwie so wirklich dämonisch. Und also oder so verknöchert mit so einer großen Nase oder so. Also fand ich schon echt interessant, diese Bandbreite. Und trotzdem hat man es immer irgendwie erkannt.
Deswegen fand ich auch diese Vorstellung mit diesen O-Beinen irgendwie, das wäre auch eher so meine Vorstellung gewesen. Weil ich hatte mir auch immer so ein kleines, schrumpeliges Männchen vorgestellt, das so einem Kobold
buckelig nahekommt. Oder so irgendwie, ein bisschen knorrig, so ein bisschen
wettergegerbt,
windschief, sowas. Ja. Ne?
Aber nicht so sehr ins Lächerliche gehend. Also für mich nicht eher vielleicht dann so wie so ein Waldgeist, Waldschrat.
Schon auch ein bisschen gruselig, ne? So ein Ambivalent, ne?
Ja, genau. Ja,
aber auch ein bisschen böse, weil er beharrt ja darauf, dass er das Kind haben will.
Ja, das ist eben die Frage. Das kann ich vielleicht jetzt ein bisschen weiter vertiefen, weil ich habe mir das Ganze natürlich ein bisschen interpretatorisch wieder angesehen. Und da wird uns die Figur des Rumpelstilzchens auch nochmal ein bisschen näher begegnen. Und eben auch die Frage, ist er wirklich so böse oder ist es vielleicht einfach nur die am meisten missverstandene Märchenfigur, die es gibt.
Oh, klär uns auf.
Jetzt bin ich aber gespannt. Also.
Fangen wir erstmal an und gucken uns an, welche Figuren wir im Märchen Rumpelstilzchen überhaupt haben. Es sind ja eigentlich nur vier, wenn wir jetzt den Boten, der da so eine Randerscheinung ist, und trotzdem ja schon irgendwie wichtig, aber.
Ja, ohne geht's dann doch nicht, ne?
Ohne geht's nicht, aber abgesehen vom Boten haben wir noch vier weitere Figuren. Den Müller, die Müllers Tochter, den König und eben das titelgebende Rumpelstilzchen. Und wenn wir das schon aufzählen, fällt uns direkt auf, dass wir hier natürlich wieder ein sehr großes soziales Gefälle drin haben. Der Müller und die Müllers Tochter als Vertreter der Bauernschaft, der arbeitenden Gesellschaft und der König natürlich an der Spitze der Gesellschaft. Und Rumpelstilzchen steht noch außerhalb des Ganzen, weil er natürlich das magische Wesen ist und die Zauberei mit in die Geschichte bringt.
Wir haben ja nach längerer Zeit mal wieder einen krassen Männerüberschuss, ne?
Das ist der nächste Punkt. Uns fällt natürlich auch auf, dass wir nur eine Frau haben und ansonsten eine von Männern dominierte Geschichte und letztlich auch eine von Männern dominierte Handlung. Denn fangen wir mal mit unserer Frau mit unserer kleinen Minderheit an.
Jetzt muss ich mich wieder aufregen.
Ja, die Müllers Tochter ist natürlich letztlich nichts anderes als die Ware des Vaters, die dieser verschachert, um sich ein besseres Leben zu erkaufen. Sie muss die Verantwortung und die Konsequenzen für die Geschwätzigkeit und Prahlerei ihres Vaters übernehmen, hat gleichzeitig aber keinerlei Mitspracherecht über den Handel, der zwischen den Männern, nämlich dem Vater und dem König, getroffen wird. Sie ist also ganz offensichtlich das Opfer einer patriarchalen Gesellschaftsordnung. Wer hätte das gedacht? Und aus dieser kann sie auch bis zum Ende sich nicht befreien. Denn um die Versprechen ihres Vaters zu erfüllen, ist sie weiterhin auf Hilfe angewiesen. Und die bekommt sie erstmal in Gestalt von Rumpelstilzchen, mit dem sie ihrerseits einen Handel eingeht. Dass dieser nur aus der Not herausgeboren ist, zeigt sich ja spätestens, als sie ihm erstes Kind verspricht. Die Müllers Tochter hat aber auch keinerlei Entscheidungsfreiheit. Für sie geht es ja letztlich um ihr Leben. Und in ihrer Verzweiflung verspricht sie ihm eben alles, was er haben möchte. Damit ist sie es selbst, die sich in die nächste ausweglose Situation bringt. Sie soll Rumpelstilzchen eben ihr Erstgeborenes geben. Und auch aus diesem Handel kann sie sich nicht aus eigener Kraft befreien, auch wenn sie das ja zunächst ganz tapfer versucht. Sie zählt erstmal alle Namen auf, die sie kennt. Okay, bringt nichts. In der zweiten Nacht versucht sie es erfolgreich mit allen Namen, die sie von ihren Untertanen erfragt hat. Bringt auch nichts. Ja, und dann kommt eben besagter Bote, wieder ein Mann, der das Ganze dann gerade biegt und durch Zufall auf den Namen stößt.
Aber ganz unkreativ war sie ja nicht, muss man gestehen, ne?
Nein, und ich finde auch hier Hammelwade und Rissenbiest ist jetzt von Rumpelstilzchen auch gar nicht so weit entfernt. Trotzdem haben wir hier eine sehr passive, von der Entscheidung der Männer dominierte weibliche Protagonistin, die es zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte schafft, aktiv auf ihr Schicksal einzuwirken. Selbst die Entscheidungen, die sie trifft, sind erzwungen und fallen nicht aus Wahlfreiheit, sondern aus, ja, letztlich Todesangst und führen von einer auswegslosen Situation in die nächste. Die Müllers Tochter ist der Spielball in den Händen der Männer und alle wollen etwas von ihr. Und damit sind wir dann auch bei der Rolle der Männer in diesem Märchen. Fangen wir mit dem Müller an. Der Müller will durch seine Tochter ein besseres Leben erreichen und schreckt nicht davor zurück, dafür die absurdesten Lügen zu verbreiten. Dass sie die Konsequenzen trägt, ist ihm ziemlich egal. Schließlich muss er letztlich ja wissen, dass es unmöglich ist, Stroh zu Gold zu spinnen. Warum er es dann mit so einer Lüge versucht, die eigentlich sofort auffliegen muss...
Klingt nach einer schönen Wirtshausgeschichte irgendwie. Ich frage mich dann nur, warum sitzt der König dann im Wirtshaus
quasi? Ja. So oder so ist er aber auf jeden Fall ein klassischer Vertreter einer männlich dominierten Gesellschaftsordnung und er benutzt seine Tochter, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Ihre Wünsche und ihre Vorstellungen sind für ihn nicht relevant.
Wieder mal eine tolle Vaterfigur im Märchen.
Yay, yeah, wir können die Väter immer nur abfeiern. Ja, gleiches gilt auch für den König. Die Ehemänner kommen ja meistens auch nicht so viel besser weg. Sein Status und sein Reichtum erheben ihn natürlich erstmal über die anderen Figuren. Er ist das Oberhaupt dieser patriarchalen Struktur und nutzt das auch aus, indem er seine eigenen Regeln aufstellt. Und auch die Bedingungen diktiert. Die Müllers Tochter ist für ihn passendes Heiratsmaterial, weil, ja, sie ist ja schön. Und ihren niederen sozialen Status macht sie dadurch weg, dass sie ja angeblich Superkräfte hat und Stroh in Gold verwandeln kann.
Swipe nach rechts.
Ja, der König ist hier vor allem von Gier getrieben. Von der Gier nach einer schönen Frau und vor allem von der Gier nach Gold. Dass der Müller Quatsch erzählt und wie es eigentlich möglich sein soll, dass man aus Stroh Gold spinnt, hinterfragt der König zu keiner Zeit. Er hat einfach nur die Dollarzeichen in den Augen.
Bling, bling.
Ja, seine Gier sowie seine Einfältigkeit darf seine zukünftige Frau ausbaden, genauso wie sie auch die Gier und die Einfältigkeit ihres Vaters ausbaden muss. Und mal davon abgesehen, dass es ja auch sehr zweifelhaft ist, von einem Mann gefangen gehalten zu werden und diesen dann auch noch heiraten zu müssen.
Geht das bei Game of Thrones nicht auch irgendwie?
Also, wir sehen wieder mal Männer, naja, wieder sehr schwierig. Kommen wir jetzt zu Rumpelstilzchen, unserer magischen, übernatürlichen Figur in der Geschichte. Rumpelstilzchen erscheint als Retter in der Not, entwickelt sich für die Müllers Tochter aber auch zu einer bedrohlichen, bösartigen und nicht kontrollierbaren Macht. Denn so wie Vater und König, so stellt auch Rumpelstilzchen Ansprüche an die Müllers Tochter, wenn auch auf eine ganz andere Weise, denn Vater und König instrumentalisieren sie, um ihre egoistischen Ziele umzusetzen. Rumpelstilzchen möchte für seine Hilfe eigentlich nur eine Bezahlung. Zunächst fordert er mit Halsband und Ring materielle Gegenleistungen für seine Dienste, also quasi einen Lohn für seine Arbeit.
Darf ich mal kurz dazwischen quetschen? Aber das fordert er ja nicht so richtig, ne? Weil die Müllers Tochter, die bietet es ihm ja eher an.
Weil sie nichts anderes hat, Also er fordert irgendetwas und das, was sie ihm gibt, ist halt das, was sie hat, ja.
Genau. Okay, dann sagen wir vielleicht besser, er gibt sich zunächst mit einer materiellen Gegenleistung zufrieden. Und erst beim dritten Mal, als die Müllers Tochter eben nichts mehr hat, was sie ihm geben kann, will er ihr Kind. Und da sich die Müllers Tochter auf den Vertrag einlässt, macht Rumpelstilzchen ja eigentlich nichts falsch, als er nach der Geburt des Kindes bei ihr auftaucht und es mitnehmen will. Und auch wenn er das natürlich aus einem absoluten Überlegenheitsgefühl heraus tut und niemals damit rechnet, dass jemand seinen Namen herausfindet, gewährt er ihr ja auch noch einen Aufschub. Also steht ja auch in der Geschichte drin, er hat Mitleid mit ihr, weil sie so rumjammert und sagt, ja, okay, dann nochmal 3 Tage, kriegst du Zeit und kannst versuchen, meinen Namen rauszufinden.
Spricht jetzt nicht so für den krassen Teufelsbösewicht.
Gar nicht, oder?
Aber vielleicht ist es auch Überheblichkeit, weil er weiß, dass sie sowieso das nicht herausfinden wird.
Ja, aber es steht schon auch drin, dass er Mitleid hat. Stimmt. Also ganz unmenschlich kann er schon nicht sein.
Ja, das ist schon nett, das stimmt.
Auf der anderen Seite kann man Rumpelstilzchen vielleicht aber auch unterstellen, dass er von Anfang an wusste, dass die Müllers Tochter nicht viel hat, was sie ihm geben kann. Und vielleicht hat es auch von Beginn an darauf spekuliert, irgendwann ihr Kind zu bekommen, weil er ja dann beim dritten Mal auch sagt, naja, was Lebendiges ist mir halt am liebsten oder am wichtigsten. Insgesamt ist die Forderung nach dem Kind natürlich auch total unmoralisch, weshalb die Müllers Tochter später wahrscheinlich wohl auch so überrascht ist, dass Rumpelstilzchen das auch wirklich einfordert. Trotzdem beharrt Rumpelstilzchen letztlich nur auf die Erfüllung des mündlichen Vertrags. Und da es sich ja um ein nichtmenschliches Wesen handelt, gelten für Rumpelstilzchen unsere Moralvorstellungen vielleicht einfach nicht. Worauf ich hinaus möchte, auf den ersten Blick ist Rumpelstilzchen irgendwie der Bösewicht der Geschichte. Auf den zweiten Blick ist das aber eigentlich gar nicht mehr so eindeutig, oder? Was meint ihr?
Ich frage mich die ganze Zeit jetzt gerade, ob Kobolde, Dämonen, wie auch immer, irgendeiner Gerichtsbarkeit unterstehen.
Also wo du das so sagst, dass er vielleicht einfach nur eine andere moralische Vorstellung haben könnte als ein übernatürliches Wesen, ja, stimmt.
Die Motive sind ja auch nicht so ganz klar, genau. Warum er das Kind haben möchte. In einigen Filmen, um schon ein bisschen zu spoilen, ist das ja durchaus dann auch gedeutet worden. Mhm. Aber so richtig die Beweggründe sind, also ich kann mir den jetzt nicht als Ziehvater irgendwie vorstellen, sagen wir so. Aber es ist schon eine ambivalente Figur, also irgendwie... Ja. Zeigen sich doch menschliche Regungen wie eben Mitleid. Auf der anderen Seite ist dann aber doch knallhart und will der Mutter das Kind dann wegnehmen, wenn sie es nicht schafft.
Ja, obwohl sie es ihm aber auch versprochen hat. Ne? Also eigentlich fordert er nur ein, was sie ihm zugesagt hat. Dann muss man vielleicht auch sagen, vielleicht darf man solche Versprechungen auch einfach nicht machen. Vielleicht ist das auch das, was Rumpelstilzchen uns zeigen soll, dass wir vielleicht überlegen sollten, wem wir was versprechen.
Auf jeden Fall.
Grundsätzlich kann man auf jeden Fall auch sagen, dass Rumpelstilzchen für die Figuren ja auch eine bestimmte Funktion hat. Ne? Durch seine Hilfe entgeht die Müllers Tochter dem Tod und erlebt den größtmöglichen sozialen Aufstieg, weil sie wird eben Königin. Die Figur des Rumpelstilzchen zeigt uns also vielleicht auch, Arbeit und Hilfe haben eben ihren Preis und genau genommen ist es eigentlich Rumpelstilzchen, der betrogen werden soll. Das Kind der Königin ist letztlich nichts anderes als das Produkt der Gier der Figuren, die durch Rumpelstilzchen alle das bekommen, was sie wollten. Der Müller verheiratet erfolgreich seine Tochter und lebt ein Leben ohne Armut. Der König bekommt seine Frau plus eine ziemlich ansehnliche Mitgift in Form von jeder Menge Gold. Und nicht eine dieser Figuren trägt die Konsequenzen für ihr Handeln und für ihre ziemlich absurden Forderungen. Nur die Müllers Tochter gerät eben in Bedrängnis, weil sie das abgeben soll, was es ohne Rumpelstilzchen gar nicht gäbe, nämlich das Kind. Und auch wenn die Müllers Tochter natürlich wenig Entscheidungsspielraum hat, auch ihr kann man vielleicht unterstellen, sie hätte sich ja schon verweigern können. Sie hätte zumindest in der dritten Nacht sagen können, dass sie nicht weiterspinnt, weil da ja gar nicht mehr so explizit gesagt wird, dass sie den Tod zu befürchten hat. Ich meine, natürlich, wenn da schon zweimal die Bedrohung war, wird es wahrscheinlich auch noch ein drittes Mal relevant sein. Aber die Aussicht auf den Rang als Königin lockt sie vielleicht ja auch so ein bisschen. Sie hätte am Anfang ja auch vielleicht sagen können, naja, mein Vater prahlt immer viel rum, glaubt ihn nicht. Auch das hat sie nicht gemacht. Also so ganz eindeutig in der Opferrolle ist sie vielleicht auch nicht. Auf der anderen Seite wäre sie natürlich trotzdem wahrscheinlich immer die Dumme gewesen. Gehen wir mal ein bisschen weiter und gucken uns die Symbole im Märchen an. Denn auch davon haben wir einige. Und da ist natürlich das Offensichtlichste Stroh und Gold, die Armut und Reichtum symbolisieren. Das Stroh ist quasi das Gold des Bauern, die zu der ärmsten und untersten gesellschaftlichen Schicht gehören und es diente als Schlafstätte für die Menschen und Vieh, war billiges Baumaterial und wurde zum Flechten von Matten, Schuhen, Sandalen, Hüten oder auch Schmuck verwendet.
Oder wo wir jetzt quasi schon in der Advents- und Weihnachtszeit sind, ne? Ja. Strohsterne für den Tannenbaum.
Genau. Gut getrocknetes Stroh, wir kennen das ja auch von den Strohsternen, besitzt ja auch eine goldene Farbe, aber es ist innerlich natürlich hohl und hat auch keine besondere Substanz und auch keine nahrhafte Substanz. Ganz anders ist das mit Gold, das ist die Währung der Reichen, mit dem man sich letztlich alles kaufen kann, was man möchte. Und damit symbolisieren Stroh und Gold eben auch diesen sozialen Graben, den wir in dem Märchen haben. Stroh steht für Müller und Müllers Tochter, Gold für den König, der sich alles leisten kann. Das nächste musst du niesen, Jenny.
Nee, ich glaube nicht.
Okay,
Entschuldigung.
Das nächste Symbol oder Motiv kennen wir auch schon ziemlich gut. Das ist nämlich das Spinnen. Es symbolisiert fleißige Arbeit, durch die sich, bildlich gesprochen, tatsächlich Stroh in Gold verwandeln lässt. Denn die Spinnerei ermöglicht es ja, Produkte herzustellen, die sich verkaufen lassen. Außerdem liegt darin das Motiv der Verwandlung. Aus Stroh wird Gold, aus etwas Wertlosem etwas Wertvolles. Und auch das lässt sich wieder auf die Figuren im Märchen übertragen. Aus der Müllers Tochter wird die Königin.
Und wir haben das ja auch schon, ne? Beim Spinnen zahlt sich das mit Gold am Ende aus bei Frau Holle, ne?
Frau Holle, der Goldmarien. Genau, ja. Dann haben wir das Halsband. Auf den ersten Blick ein materieller Gegenwert für die Arbeit des Männleins, das aber auch für Verbundenheit und Abhängigkeit, für Gefangenschaft und Unterdrückung stehen kann. Und das beschreibt zum einen die Situation der Müllers Tochter. Sie ist abhängig von Vater und König, vor allem ihrem Vater, aber so verbunden, dass sie es nicht wagt, ihn der Lügerei, der Prahlerei zu bezichtigen. Zum anderen steht das Halsband auch für die Beziehung von Rumpelstilzchen und Müllers Tochter. Sie sind miteinander verbunden, weil sie ja letztlich sogar ein Geheimnis teilen. Sie ist aber auch von Rumpelstilzchen abhängig und legt sich an seine Kette, wie sie ja dann im Laufe der Geschichte auch noch feststellen muss. Dann haben wir den Ring, der ein Symbol für die Ewigkeit ist, für Einheit, Festigkeit und Treue steht. Und es ist ja eben Rumpelstilzchen, dem sich die Müllers Tochter zur Treue verflechtet. Und auch das Kind ist letztlich ein Symbol. Es steht für Unschuld, für den Beginn des Lebens, für etwas Lebendiges. Es ist das erste Kind und damit natürlich etwas Besonderes, weil es die Rolle der Müllers Tochter ja auch nochmal ändert, auch in der Gesellschaft nochmal ändert, denn es macht sie zur Mutter. Und als erstes Kind ist es eventuell, zumindest wenn es männlich ist, auch der potenzielle Thronfolger. Wir können darin das Werden und Vergehen, also den Kreislauf des Lebens sehen. Die Königin bekommt das Kind, das Rumpelstilzchen nimmt es. Wir können aber auch die Frage nach Besitz aufwerfen. Wem gehört denn eigentlich so ein Kind? Der Mutter, Rumpelstilzchen, vielleicht niemandem, weil ein Mensch einfach keine Sache ist? Auch solche Fragen könnte man sich in diesem Zusammenhang stellen. Interessant ist auf jeden Fall, dass wir nicht erfahren, warum Rumpelstilzchen das Kind unbedingt haben möchte. Und das ist eigentlich wie bei der Serie, die wir gerade schon mal erwähnt haben, nämlich wie bei Game of Thrones, weil wir auch da ja leider nie erfahren haben, warum genau Craster seine Söhne den weißen Wanderern opfert. Also auch hier ein großes Fragezeichen. Letztlich ist Opfern vielleicht auch ein gutes Stichwort, denn es ist ja eigentlich wie eine Opferung an ein übermenschliches Wesen, was da gemacht wird. Wie gesagt, was Rumpelstilzchen letztlich mit dem Kind möchte, ob es jetzt wirklich möchte, dass es da in seiner Waldhütte aufwächst, ob es das Kind ins Feuer werfen möchte oder was auch immer.
Aufessen wie die Hexe von Hänsel
und Gretel. Genau, wir wissen es nicht. Aber uns ist allen klar, das erste Kind abzugeben ist das Höchste, was es von der Müllers Tochter fordern kann. Einen höheren Preis kann eine Mutter nicht bezahlen. Und in dem Zusammenhang können wir davon sprechen, dass das Kind hier ein sogenanntes stumpfes, also nicht voll ausgenutztes oder auch blindes, weil irgendwie funktionsloses Motiv in der Geschichte ist. Wir haben es auch schon öfter angesprochen, der Name ist natürlich auch ein ganz wichtiges Symbol in diesem Märchen, denn es ist das große Mysterium unserer Geschichte, das Rätsel, das es zu lösen gilt, damit die Müllers Tochter letztlich auch Erlösung erlangen kann. Die Idee dahinter ist, wenn wir etwas benennen können, ist es nicht mehr unbekannt, ist es nicht mehr geheimnisvoll, vielleicht nicht mehr so gefährlich und es gibt uns eine gewisse Macht. Vielleicht auch die Möglichkeit, dieses übernatürliche Wesen herbeizurufen oder zu beherrschen. Erinnert euch da vielleicht auch an das mallorquinische Märchen von der Wasserfrau, die ja auch unbedingt verhindern wollte, dass ihr Mann sie Wasserfrau nennt und in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, war sie dann eben weg. Unser Name sagt letztlich nämlich sehr viel über das aus, was wir sind, wer wir sind und gibt anderen natürlich irgendwie eine gewisse Macht. Darüber hinaus, ich bin noch nicht ganz fertig, könnt ihr noch?
So gerade eben.
Haben wir noch ein paar Motive in dem Märchen, die sich auch lohnen, nochmal anzugucken. Zum einen haben wir Verträge und Versprechen. Ein zentrales Thema ist die Bereitschaft, Verträge einzugehen, insbesondere solche, die auf falschen Annahmen oder unter Druck abgeschlossen wurden. Und wann immer ein solcher Vertrag mit einem übernatürlichen Wesen geschlossen wird, sind darin Kinder involviert. Denken wir zum Beispiel an die Nixe im Teich, ne, wo der Vater seinen Sohn ja unwissentlich der Nixe verspricht. Oder an das Mädchen ohne Hände, wo der Vater seine Tochter an den Teufel verschachert. Wir bekommen also immer wieder vor Augen geführt, lass dich nicht auf einen Handel ein, wenn du deinen Vertragspartner nicht genau kennst und vor allem, wenn du nicht weißt, über was für eine Macht er oder sie verfügt.
Und was genau du eigentlich versprichst.
Richtig, man kann wirklich ganz platt sagen, manche Deals sind einfach eine Nummer zu groß, manche Versprechen sind auch einfach zu schön, um wahr zu sein, denn alles hat seinen Preis. Ein weiteres Motiv ist die Gier. Das Rumpelstilzchen zeigt den handelnden Personen des Märchens im Grunde nur die Konsequenzen der eigenen Gier auf. Anders als in anderen Märchen, die wir zum Thema Gier hatten, wir hatten ja im letzten Jahr in der Folge 47 eine Schwerpunktfolge dazu, hat die Gier in diesem Märchen aber keine wirklichen Konsequenzen. Zumindest nicht so massiv, wie wir das eben aus anderen Märchen kennen. Wir lernen zwar, dass Gier uns in ziemlich unangenehme Situationen bringen kann, am Ende steht aber eher ein, boah, das war halt knapp oder nochmal Glück gehabt.
Ja, stimmt. Das Gold, was Rumpelstilzchen gemacht hat, verschwindet ja nicht. Zumindest wird es nicht erwähnt. Ja.
Alle profitieren letztlich vom Rumpelstilzchen. Zumindest, wenn man das aus der Sicht der menschlichen Figuren liest. Müller, Tochter und König. Sie alle haben was davon. Man kann das Ganze natürlich aber auch ein bisschen umdrehen und überlegen, ob nicht vielleicht auch Rumpelstilzchen gierig wird. In den ersten beiden Fällen gibt es sich schließlich noch mit Halsband und Ring zufrieden. dann das Kind zu fordern, ist ja schon ziemlich unverhältnismäßig. Zumal, wenn Rumpelstilzchen weiß, dass die Müllerstochter Königin wird, hätte es ja auch weiter materielle Güter fordern können. Schließlich hat sie dann als Königin ja mehr als genug davon. Andererseits, durch ihren gesellschaftlichen Status verlieren diese Güter natürlich irgendwie an Wert. Halsband und Ring sind für die arme Müllerstochter ja viel wertvoller in dem Moment, in dem sie an Rumpelstilzchen abgibt. Und das ist vielleicht auch genau das, was Rumpelstilzchen möchte. Die Bezahlung soll schon ein bisschen wehtun. Ja, und nicht ganz so weit zurück wie das Thema Gier im Märchen liegt das Thema Gut und Böse. Und auch das spiegelt sich natürlich hier in diesem Märchen wieder. Das haben wir ja in Folge 74 ausführlich besprochen, weil es ja nun mal der ultimative Gegensatz im Märchen ist. Der Kontrast von Gut und Böse ist grundsätzlich im Märchen eigentlich sehr scharf. Wer auf der guten Seite steht und wer auf der bösen, ist schon nach wenigen Sätzen erkennbar. Und wenn ihr euch erinnert, das Gute und Böse im Volksmärchen hat immer klar zugeschriebene Verhaltensweisen. Es wird nicht in Frage gestellt. Es soll gesellschaftliche Moral- und Wertevorstellungen festigen. Es schafft ein sehr einfaches Weltbild und soll natürlich auch Kindern das Konzept von Gut und Böse auf einfache Weise näher bringen. Und all diese Kriterien, die wir auf zahlreiche Märchen anwenden können, gelten bei Rumpelstilzchen, finde ich, nicht. Denn anders als in vielen anderen Märchen sind die Rollen von Gut und Böse meiner Meinung nach hier nicht so eindeutig verteilt.
Es gibt immer so eine gewisse Mitschuld irgendwie, das stimmt, ja.
Ja, und das ist für mich auch die Moral dieser Geschichte. Viele Dinge im Leben sind nicht so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Wer gut und wer böse ist, ist nicht immer direkt erkennbar und auch nicht immer eindeutig. Wenn wir über Rumpelstilzchen sprechen, wird instinktiv jeder und jede von uns sagen, ja, Müllers Tochter ganz klar gut, Rumpelstilzchen böse. Schauen wir uns das aber näher an, ist diese Zuweisung alles andere als eindeutig. Gut und Böse in diesem Märchen sind verwaschen. Wir haben hier, und das ist sehr ungewöhnlich für ein Volksmärchen, Graubereiche, die eine klare Benennung von Gut und Böse schwierig bis vielleicht sogar unmöglich machen. Und damit ist Rumpelstilzchen in seiner Aussage viel, ja, realistischer als viele andere Volksmärchen, denn Menschen sind ja nun mal Mischwesen, nur gut und nur böse, das gibt es in unserer Welt einfach nicht. Und auch wenn wir dazu neigen, Stereotype heranzuziehen und schnell darüber zu urteilen, wie jemand ist, häufig tun wir der Person damit Unrecht. Wir sehen das an Rumpelstilzchen. Nehmen wir uns die Zeit, die Dinge genauer zu betrachten, stellen wir fest, dass alle Figuren in diesem Märchen zielorientiert im eigenen Sinn handeln. Ob in Rumpelstilzchen wirklich das moralisch Gute siegt? Weiß ich nicht. Wir sind geneigt, ja zu sagen, weil es am Ende halt um dieses Kind geht. Aber was wäre denn, wenn Rumpelstilzchen um Gold betrogen worden wäre? Dann wäre das eigentlich eine andere Sache. Und dann wären wir vielleicht schneller geneigt zu sagen, ja, aber sie hat es ihm ja versprochen.
Ich finde, es ist am Ende eigentlich gar kein richtiges Happy End. Weil ich weiß gar nicht, ob solche Leute wie der König und die Müllerstochter, die auch irgendwie Opfer ist, aber irgendwie auch nicht oder nicht so komplett, ob die überhaupt ein Kind großziehen sollten, ne?
Ja, mit das dem ist Opa dann noch Punkt.
Dazu. Also ja. Das, ja, was wird denn aus dem armen Würmchen? Hm?
Ja. Also die Männer auf jeden Fall nicht.
Und wie gesagt, aber es profitieren alle davon und keiner trägt Konsequenzen, außer dann vielleicht am Ende Rumpelstilzchen, weil sein Deal halt irgendwie geplatzt ist. An der ganzen Sache seht ihr schon so ein bisschen den Grund, aus dem wir uns entschieden haben, Rumpelstilzchen eine Schwerpunktfolge zu widmen. Das Märchen ist sehr bekannt, dass es viele Narrative, die wir aus dem Volksmärchen kennen, aber in Frage stellt und dass die scheinbar so offensichtliche Zuteilung von Gute Müllers Tochter und der böse Kobold nicht so ganz richtig ist, ist uns eigentlich gar nicht so bewusst. Mir war das vorher auch gar nicht so bewusst. Ja. Rumpelstilzchen bricht mit einem gängigen Muster von Volksmärchen. Es verzichtet auf eine klare Gegenüberstellung von Gut und Böse. Es schenkt uns Graubereiche und führt uns unser eigenes stereotypes Denken vor Augen. Und damit nimmt Rumpelstilzchen meiner Meinung nach unter den Märchen der Grimms eine besondere Rolle ein.
Ja, das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Also mir war das vorher, hatte ich das auch eindeutig. Die Müllers Tochter ist die Nette und ja. Das Rumpelstilzchen ist der Böse.
Ja, wie aber bei jeder Schwerpunktfolge habe ich ja immer so mein Aha-Erlebnis, aber dazu später vielleicht noch mehr. Aber Elena, du hast schon mit einigen Punkten wunderbar mir den Boden für Drewermann bereitet.
Es greift doch immer so schön ineinander.
Drewermann!
Ja, Eugen Drewermann hat sich dieses bekannte Märchen natürlich auch angeschaut und interpretiert es auf gut 50 Seiten in dem Band Von der Macht des Geldes oder Märchen zur Ökonomie aus dem Jahr 2007. Ist leider vergriffen, aber kann man eigentlich problemlos antiquarisch auch günstig erwerben. Dieser Band enthält auch zwei weitere Märchen, die wir mit Sicherheit hier nochmal genauer thematisieren werden. Deswegen möchte ich die noch nicht spoilern vielleicht. Wie der Titel.
Ich bin gespannt.
Ja. Sorry. Ja, bei einem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, das steht auf irgendeiner Liste für die Themen der Zukunft, bei dem zweiten nicht. Aber ich finde, es müsste eigentlich drauf. Von daher müssen wir später nochmal verhandeln. Ja, wie der Titel des Buches bereits erahnen lässt und wer Drewermann kennt und wer uns ja auch so ein bisschen kennt, kann ich ja schon fast sagen, ist das Buch ziemlich kapitalismuskritisch. Im Klappentext steht: Märchen aus einer Zeit lange vor der industriellen Revolution können Aufschluss über die Ökonomie unserer Tage geben. Sie führen ganz gegenwärtig vor Augen, was Armut, Hunger und Elend bedeuten. Denn Globalisierung hebt nicht allgemein den Lebensstandard und was bedingungslose Gewinnmaximierung in der menschlichen Seele anrichtet, auch das zeigen sie. Und jetzt kommt die absolute Kurzfassung dessen, was in seiner Interpretation steckt. Rumpelstilzchen präsentiert eine Müllerstochter, die unter höchsten Leistungsanforderungen in den Club der Reichen und Schönen aufsteigt, aber in ihrer völligen Entfremdung beinahe unfähig wird, ein Kind großziehen zu können. Das so als Grundgedanke vorweg. Bereits in dem ersten Satz des Märchens steckt schon der Hauptkonflikt. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, fragt man sich, wo ist denn da eigentlich der Zusammenhang? Was hat die Armut des Müllers mit der Schönheit der Tochter zu tun? Dazu später mehr. Müller ist eigentlich damals ein notwendiger Beruf gewesen, weil das Korn, was geerntet wurde, musste eben gemahlen werden zum Mehl, damit Brot gebacken werden konnte. Warum war er denn dann arm überhaupt? Wird nicht genau gesagt. Er könnte verschwenderisch gewesen sein. Vielleicht gab es aber auch Konkurrenz in seiner Nähe. Also einen Müller, der günstiger gemahlen hat oder so. Das bleibt unklar. Aber er ist jedenfalls erstmal verdächtig. Die Tochter, die wie gesagt obendrein schön ist, wird schon als alleinige mögliche Befreiung aus dieser Misere präsentiert. Die Tochter wird als Mittel zum Zweck reduziert.
Und das ist die Ware, ne?
Genau, und das baut natürlich enormen Druck auf. Warum ausgerechnet Schönheit als entscheidender Faktor? Was sollten Frauen damals nämlich? Heiraten und Kinder kriegen. Und optische Reize erhöhen natürlich Chancen auf eine gute Partie. Mhm. Weil mit Geld kann man eben nicht dienen.
Gutes Heiratsmaterial. Ne?
Genau. Könnte man genauso sagen, Jenny. Der Müller verkehrt offensichtlich in Kreisen außerhalb seines Standes, beziehungsweise etwas ins wahre Leben holen wollen, außerhalb seiner finanziellen Möglichkeiten. Und preist seine Tochter dort eben völlig unrealistisch an. Wollen wir ihm mal unterstellen, dass er es auch gut für seine Tochter meint, aber vor allem auch für sich als Möglichkeit nutzt, aufzusteigen und Geld zu bekommen. Gibt es ja auch heute noch irgendwie Darstellungen auf Instagram mit frisierten Urlaubsfotos oder Fotos vor geliehenen Nobelautos oder im Alltag tragen gefälschter Markenkleidung und von Luxusuhren, die eigentlich gar keine Luxusuhren sind und so weiter und so fort. Ne? Der König will sie eigentlich nur wegen des vermeintlichen Reichtums. Selbst die Schönheit wäre eigentlich wohl egal nach der damaligen Vorstellungswelt. Und er droht ihr halt auch sogar mit der Todesstrafe. Ne? Also das sind jetzt nicht so die besten Voraussetzungen. Und so ein leichter Zwang ist da auch bei, möchte ich mal behaupten. Ne? Der König könnte auch als Vater selbst gedeutet werden, der seine Tochter nur Teil seines Lebens lassen will, wenn sie ihm etwas einbringt. Wortwörtlich. Wir können das zum Beispiel in die Gegenwart holen auf die Schiene Armut und Migration, was natürlich nicht sagen soll, dass das immer Hand in Hand geht, Armut und Migration, aber hier gerade in Gelsenkirchen kennen wir das ja schon auch zum Teil. Ne? Und da wird dann gesagt, ne, wir sind für dich in dieses Land gekommen, damit du es besser hast, also mach was draus. Und das ist sicherlich auch von den Eltern meist gut gemeint, die ja zum Teil richtig krasse Strapazen, um es mal vorsichtig zu formulieren, auf sich genommen haben. Aber das baut eben halt auch wirklich sehr hohen Druck und Stress auf.
Und halt immer einen draufsetzen zu müssen, ne? Dass man nicht sagt, okay,
genau.
Ne, irgendwie auf gleicher Ebene, sondern du musst es immer besser machen.
Genau,
also du musst bist immer irgendwie in einem Zwang, nochmal Gewinnmaximierung, nochmal höheren Bildungsabschluss, nochmal besseren Job, keine Ahnung.
Weil die Tochter der Nachbarin ist schließlich auch Ärztin und die Cousine XY ist jetzt auch Bauingenieurin und dann kannst du ja auch mal hier langsam mal zusehen, ne? Dass du was aus dir machst. Die Tochter sitzt in der abgeschlossenen Kammer, heißt, sie besinnt sich auf sich selbst, hatten wir schon häufiger dieses Motiv, und überlegt, wie man zu Geld kommen kann, welche Opfer man bereit ist zu bringen, eben aus Stroh, also quasi nichts, etwas zu zaubern, wortwörtlich. Und das geht nur mit der schwarzen Magie des Kapitalismus. Sie gibt die Halskette. Das heißt, sie gibt einen Teil ihrer Schönheit auf. Ne? Also mit dem ist sie, wenn auch notdürftig, geziert. Das ist alles, was sie hat. Nichts Besonderes wahrscheinlich, ne? Also unedler Schmuck, Modeschmuck, keine Ahnung. Aber das ist sie bereit aufzugeben. Kann man auch wieder auf die Realität übertragen. Durch harte Arbeit, wie auch immer, das Aussehen irgendwie auch ein bisschen aufzugeben durch Schlafmangel und Stress. Ne? Hat ja auch, trägt zur Faltenbildung bei, fördert graue Haare und so weiter und so fort. Ne? Der Ring als zweiter Lohn quasi steht für die Bindungsfähigkeit. Ja? Sie wird dann quasi zur Einsamkeit verdammt. Sie hat zwar oberflächliche soziale Kontakte, aber eben halt keine wahre Freundschaft oder mit diesem König erst recht nicht keine wahre Partnerschaft. Und das Kind steht für die Weitergabe des selbst aufgezwungen bekommenen Lebens. Ist schon fast eine traumatische Sache letztlich. Und steht dafür, dass sie eben unfähig wird, Liebe zu schenken und natürlich auch Werte zu vermitteln. Wie ich gerade schon angedeutet habe, also sie als Mutter und diesen geldgierigen König als Vater und dann noch diesen komischen geldgierigen Opa dazu, ist schon eine ziemlich unschöne familiäre...
Kriegt das Kind schon die besten Werte mit.
Ja, genau.
Ich habe auch gedacht, kann man das nicht auch im weitesten Sinne so sehen, dass man sagt ja mal bei Frauen, dass die sich ja eigentlich entscheiden müssen, ne? Bin ich Mutter oder mache ich Karriere? Weil beides geht halt irgendwie meistens nicht. Mhm. Ne? Vielleicht kann man das auch so ein bisschen so
genau, sehen. Das hat Drewermann in dem Buch auch nochmal ausführlicher ausgeführt, als ich das jetzt hier darstelle, dass er diesen Mythos der Powerfrau quasi dann auch nochmal da, ne? Also wenn ihr wollt, ne, das richtige Mindset, ihr könnt alles, ne? Ihr könnt 7 Kinder gebären und aber gleichzeitig noch 40 Stunden arbeiten und das Haushalt. Haus putzen und dem Mann noch die Pantoffeln und das Bier bringen und wenn ihr wollt, geht alles. Und dabei noch gut aussehen, ja. Weil das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, ja. Ja, und vielleicht dieses Königin-Sein, dass wenn man das jetzt als Karriere deuten würde, hat sie quasi dadurch die Mutterschaft oder das Kind dann so ein bisschen aufgegeben.
Genau, richtig. Rumpelstilzchen, was er dann eben in die Kammer tritt, ne, deutet er als Homunculus, das, also so ein kleines Menschlein, das hatten wir auch beim Wasser des Lebens. Ja. Quasi die Abspaltung oder das Bild der eigenen Persönlichkeit. Unter diesem enormen Druck und quasi Zwang sieht man sich genötigt, egal auf welche Weise Geld zu verdienen, jenseits von Moral- oder Selbstwertgefühl. Ne? Also sie könnte sich prostituieren, ne? Das ist das, was mir als erstes eingefallen ist. Oder halt auch, ja keine Ahnung, Jobs annehmen. Und wenn einem dann mal der Chef an den Hintern packt, dann ist das halt so, weil du brauchst das Geld. Ja, am Ende steht diese scheinbare Belohnung, der Aufstieg zur Königin. Aber eben, wie gesagt, zu welchem Preis, ne? Also Aufgabe der eigenen Werte, die man vielleicht irgendwie doch von diesem komischen Vater mitbekommen hat. Die eigene Gesundheit, das eigene Glück, das eigene Glücklichsein wird aufs Spiel gesetzt und es wird sicherlich, wie gesagt, am Ende keine glückliche Ehe und keine glückliche Mutterschaft werden. Wie kann es aber überwunden werden? Wie kann sie sich daraus befreien? Dafür steht das Herausfinden des Namens als Erkenntnisprozess seiner selbst. Wie gesagt, Rumpelstilzchen, Abspaltung oder Bild der eigenen Person. Wenn du dich selbst erkennst, wenn du weißt, wer du bist, wie du heißt, ne, dafür steht das, dann kannst du diesem Teufelskreis vielleicht doch entkommen, auch wenn es sicherlich nicht einfach wird, aber es ist die einzige Möglichkeit. Bleibe bei dir, sonst wirst du halt trotz allen materiellen Wohlstands furchtbar unglücklich. Als Warnung.
Ja, also ich bin ja bei Drewermann immer so ein bisschen, mal finde ich, für mich, aus meiner Sicht trifft er das voll, manchmal finde ich diese tiefen psychologischen Deutungen ja auch so ein bisschen weit hergeholt, aber da sind jetzt sehr viele Punkte, wo ich mitgehen kann.
Und da passt auch nochmal wunderbar dieser Satz, etwas Lebendiges ist mir wichtiger als etwas Materielles, dass Rumpelstilzchen eben als Homunculus sich eigentlich nach menschlicher Nähe und Geborgenheit sehnt und schon erkannt hat eigentlich in sich selbst, Mensch, dieses ganze Gold, dieser ganze Wohlstand bringt mir am Ende nichts, weil ich so unglücklich bin und sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit eben. Ne?
Ja, jetzt, wo ich das so gehört habe, würde ich auch für mich nochmal so rausstellen, also die zwei ganz zentralen Elemente sind einmal halt dieses Gold als Symbol für Reichtum, für Kapitalismus, was auch immer und halt wirklich auch nochmal die Rolle der Frau, die einfach gedrillt wird, ihre Rolle zu erfüllen. Ne? Sie soll dem Vater dazu verhelfen, sozial aufzusteigen, weil er selber hat es ja, man kann ihm ja auch vorwerfen, hey, du hast das ja selber nicht gebacken gekriegt, warum soll deine Tochter das ausbaden? Ja gut, aber Frauen haben keine andere Funktion, dann muss sie das irgendwie gerade biegen, kann ja auch irgendwie die Schwierigkeit überhaupt auch drin liegen, dass du diesen Druck auf dich lädst, dass du eine gute Partie machen musst, dass du für jemanden interessant und schön sein musst, dann gerätst du an einen Typen wie den König, der jetzt irgendwie nicht so der charakterlich tollste Mensch ist. Und dann erfüllt sie aber ihre Rolle weiter, weil sie wird seine Ehefrau und sie wird natürlich Mutter. Also sie geht ja ganz natürlich diesen Weg, den einer Frau vorbestimmt ist, ohne das groß in Frage stellen zu dürfen.
Und das haben wir heute ganz oft immer noch, dass die Wünsche oder Träume der Eltern dann auf die Kinder projiziert werden. Wenn dann die Mutter irgendwie wegen des Knieschadens nicht prima Ballerina werden konnte, dann muss das halt die Tochter machen und treibt sie eben in diese Richtung. Ne?
Ja.
Also so ganz weit hergeholt ist diese ganze Geschichte tatsächlich nicht, wenn man sie so deuten möchte.
Mhm. Hat schon sehr viel aktuellen Bezug, auf jeden Fall.
Voll. Also ich finde in allen Motiven, egal ob du das jetzt mit Drehwarmann machst oder ob du dir selber deine Gedanken darüber machst, da steckt wahnsinnig vieles drin, was für uns auch noch total aktuell ist.
Das war mir vorher auch nicht bewusst.
Gar nicht.
Und das fand ich schon auch krass.
Ja, ich hatte auch so ein, wie du sagtest, so ein
Aha-Moment. Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, natürlich hat sich nicht nur Eugen Drewermann mit diesem Märchen auseinandergesetzt. Ich habe, wie gesagt, in der Vorbereitung gedacht, dass es ja gar nicht so viele Adaptionen von Rumpelstilzchen geben könnte, weil irgendwie so krass bekannte Sachen wie zum Beispiel Aschenbrödel oder so, die Verfilmung, gibt es ja jetzt nicht unbedingt. Klar, dass es ein bekanntes Märchen ist, wusste ich auch, aber dass es so bekannt ist und auch in der Popkultur so verwurzelt ist mittlerweile, hat mich dann total überrascht, wie damals auch beim Blaubart zum Beispiel. Ich stelle euch ein paar Adaption vor, in alter Manier quasi, Hörspiele und Filme und auch noch ein paar andere Sachen, die ich aber noch nicht verraten möchte. Es gibt ziemlich viele Hörspiele. Ich möchte hier 3 bzw. 4 auch wieder hervorheben, beziehungsweise eigentlich 5. Das älteste Gute, was ich finde, ist von der Deutschen Grammophon in den 1950er Jahren produziert worden. Als Single-Schallplatte früher, ne?
Oh,
Schallplatte. Gibt es auch mittlerweile auf CD zu kaufen. Auf Streaming-Plattformen gibt es offensichtlich leider nicht. Finde ich sehr schade, auch wirklich.
Also es ist bei so älteren Sachen leider öfter das Problem.
Ja,
das
die sind wohl nicht so marktfähig, keine Ahnung, wie der Kapitalismus. Der Erzähler ist Eduard Marx, ein relativ bekannter Schauspieler. Wenn ihr den hört, kennt ihr den mit Sicherheit. Mhm. Und ich habe es euch vor der Aufnahme vorgespielt. Ja. Die Stimme des Rumpelstilzchens ist ja verzerrt. Und ich finde, das klingt so ein bisschen wie ein gruseliger Chipmunk.
Ja, das trifft ganz gut.
Ich fand ein bisschen wie ein Schlumpf.
Ja, irgendwie so, also ganz, ganz seltsam, ja. Und so, weil der auch so creepy spricht und so. Also. Aber ist hörenswert auf jeden Fall. Natürlich darf für Hörspiele das Haus Europa nicht fehlen. Es gibt eine aus den 1970ern, eine Adaption mit Sven H. Mahler als Erzähler noch. Und eine bessere, wie ich finde, aus den 1980er Jahren, aus der Reihe Märchenbox bzw. Märchenparade. Das ist die Nummer 7, liegt hier auch als Kassette neben mir. Jenny, du hast die, glaube ich, auch, ne?
Ja.
Mit Hans Petsch natürlich als Erzähler dann und Gerlach Fiedler, auch eine ganz bekannte Stimme. Und da ist das Rumpelstilzchen überraschend tief und sonor.
Aha.
Also jetzt nicht so richtig Bass, aber schon, das ist eine Bassstimme eigentlich, er spricht ein bisschen höher, aber da klingt noch ganz viel mit. Also nicht so.
Das hat dann ganz anders angelegt.
Genau,
eigentlich,
nicht
ne?
So die typische Rumpelstilzchen-Stimme, die man so im Kopf hat. Und großartig auch hier erwähnenswert ist Wolfgang Völz als König. Captain Blaubart hat er gesprochen, bekannterweise. Und lustigerweise, die Stimme des Müllers ist wiederverwendet worden. Also die Stimme des Müllers aus den 70ern wurde dann einfach in das Hörspiel der 80er reingeschnitten. Eine weitere sehr gute Adaption, Hörspieladaption, stammt aus dem Hause Kiosk, mittlerweile Kiddings, auch aus den frühen 80er Jahren, wo das Rumpelstilzchen mit dem Hex-Hex-Geräusch von Bibi Blocksberg auftaucht. Und auch dieselbe Stimme hat wie bei der Folge 31 Bibi Blocksberg auf der Märcheninsel, wo das Rumpelstilzchen sich ja mit dem Lippenstift der bösen Königin schminkt und ständig seinen Namen vergisst.
Ja.
Und solche ja quasi Cameo-Auftritte gibt es ganz viele, unter anderem auch in der Serie Sherlock Holmes und die 7 Zwerge aus den frühen 90ern, haben wir auch mal irgendwann vor langer Zeit geschaut. Ich finde die ja richtig, richtig cool, gibt es auch auf DVD und kann man bestimmt auch irgendwo streamen, sage ich jetzt mal ganz frei. Es gibt aber auch so Unerwartete, die ich kannte, aber wo ich mir dachte, ja klar. Aber war mir nicht so bewusst, ne? Zum Beispiel taucht das Rumpelstilzchen selbst in dem ersten Werner-Film auf, Werner Beinhardt.
Nein.
Doch, gespielt von Meret Becker.
Okay, also ich hasse Werner, deswegen kann ich...
Ja, den ersten finde ich noch ganz cool eigentlich tatsächlich, ne? Die anderen nicht so, aber...
Aber wusste ich nicht.
War mir auch, also ich, das las, dachte ich, ja klar, natürlich, ne? Aber selbst da, deswegen halt Popkultur, ne? Eine wichtige Rolle spielt Rumpelstilzchen aber auch in der Serie Once Upon a Time. In der Realität ist Rumpelstilzchen, also spielt es auf zwei Ebenen, einmal in der Märchenwelt und einmal in der Realität, der US-amerikanischen Realität. Und dort ist es eben der Antiquitätenhändler Mr. Gold. Und seine Devise dort, sowohl als Rumpelstilzchen als auch in der Märchenwelt, lautet: Alles hat seinen Preis. Und das gilt eben auf vielerlei Ebenen natürlich, ne? Also alle Antiquitäten haben ihren Preis. Mhm. Alle magischen Handlungen haben ihren Preis, also müssen bezahlt werden, wie wir aus dem Märchen kennen, auf der anderen Seite. Ne?
Passt voll zu meiner Interpretation.
Ja, total. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, ne, klar, der Zauber bewirkt auch Gutes, aber halt auch hat so unschöne Nebeneffekte oft. Und das ist der Punkt, wo ich dann einmal kurz auf eine etwas schwierige Deutung von Rumpelstilzchen eingehen möchte, ne, Mr. Gold. Mhm. Es gibt auch antisemitische Deutungen von Rumpelstilzchen. Und das wurde im Dritten Reich halt auch total ausgeschlachtet. Es gibt auch eine Verfilmung von 1940, wo das auch eben vorkommt. Und die Nazis haben eben gesagt, ja klar, so wie Rumpelstilzchen, der Jude will dein Kind, will deine Zukunft wegnehmen. Ja, das ist
halt mega Vorlage für die gewesen.
Ja, total. Ne? Und das ist natürlich pervers. Ne? Es ist aber eigentlich vom Text Ursprung nicht zu begründen. Es ist halt eine willkürliche Interpretation. Es scheint, so ist der aktuelle Stand der Forschung, eben tatsächlich ursprünglich keinen antisemitischen Hintergrund gegeben zu haben. Weil sonst wäre das Märchen nämlich auch ganz schön schwierig und müsste man sich überlegen, ob das noch erzählt werden könnte überhaupt. Aber das scheint, wie gesagt, eben nicht der Fall zu sein. Es gibt auch zahlreiche, wirklich unzählige Verfilmungen, viele, die ich auch gar nicht kannte. Ich jetzt in mittlerweile über 100 Jahren, weil die älteste, die ich gefunden habe, ist 1923.
Oh.
Ja, also ein Stummfilm natürlich noch in Schwarz-Weiß. Bekannt sind aber vor allem drei Verfilmungen aus den 50er, 60er Jahren. Der Film, mit dem ich aufgewachsen bin, von der DEFA von 1960 unter dem Titel Das Zaubermännchen, auf DVD-Veröffentlichung, aber dann zum Teil doch mit Rumpelstilzchen benannt. Und in dieser Verfilmung ist Rumpelstilzchen nicht böse, sondern es hilft der Marie gerne, wenn auch gegen Bezahlung, und möchte am Ende das Kind nur mitnehmen, in Anführungszeichen, um es dem schlechten Einfluss des Geldes zu entziehen. Also nochmal natürlich DDR-Film, ja. Kapitalismuskritik. Und am Ende zerreißt es sich nicht und wünscht halt dann der Familie viel Glück. Der König entlässt dann seinen Berater, der ihn eben dazu bewogen hat, diese Goldgier weiter fortzuführen. Das stimmt aber auch nur so halb. Also der König war da schon auch nicht ganz ungierig. Aber da scheint zumindest eine gewisse Wandlung bei den Hauptfiguren einzusetzen. Und wie gesagt, Rumpelstilzchen überlebt. Finde ich auch ganz sympathisch. Dann gibt es eine Genshō-Verfilmung von 1962, aber die mag ich halt auch so gar nicht. Wie die ganzen Genshō-Verfilmungen sind die halt so komisch albern und ich glaube, selbst für damalige Verhältnisse nicht unbedingt kindgerecht. Es ist so ein seltsamer Humor, der damals schon seltsam war und auch nicht gut gealtert ist. Ne?
Das sagt mir gar nichts.
Also, wenn du das Bild siehst, kennst du bestimmt. Okay. Es ist relativ bekannt, wird doch häufiger im Fernsehen gezeigt. Dann gibt es aber wiederum eine weitere Filmfassung aus dem Jahr 1955 unter der Regie von Herbert B. Fredersdorf mit einem Kleinwüchsigen als Rumpelstilzchen. Und diesen Film mag die Elena sehr und vielleicht möchtest du selbst ein paar Worte dazu sagen.
Ja, sehr gerne. Den mochte ich als Kind. Das war, glaube ich, sogar mit einer der Märchenverfilmungen, die ich mit am liebsten geguckt habe, weil der das Märchen halt ein bisschen ausschmückt und einen etwas nachvollziehbaren Rahmen gibt. Also der König ist da auch nicht so der Ultra-Bösewicht und so gierig. Er ist eher so das Instrument von seinen beiden Schatzmeistern, die dann auch so ein bisschen natürlich albern und ein bisschen gieriger dargestellt werden. Die Marie, Müllers Tochter heißt auch da Marie, verliebt sich vorab in einen Jäger, von dem sie nicht weiß, dass Überraschung er natürlich der Königssohn ist. Und als sie dann eingesperrt ist und dem Rumpelstilzchen eben ihr Kind verspricht, geht sie halt davon aus, naja, ich heirate ja eh den Jäger und nicht den Königssohn. Also passiert das nicht. Das heißt, das ergibt irgendwie dann mehr Sinn. Und ich fand das damals als Kind voll cool, dass sie dann rausfindet, oh, der Jäger ist der Königssohn. Und dann heiratet sie eben auch nicht den alten König. Und das Rumpelstilzchen, gespielt von Werner Krüger, der ist da auch irgendwie nicht so ein Kobold, sondern wird als Waldgeist, als Herr des Waldes dargestellt.
Sieht so ein bisschen wie Robin Hood oder so aus, ja, fand voll, ich. Oder wie aus so einer 50er-Jahre-Hollywood-Verfilmung.
Ja, ja, ja,
ne?
Der hat ja so ein Filzhütchen auf, so ein Filzkragen, genau. Und das fand ich ganz schön. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ich habe gerade mal überlegt, ich weiß gar nicht, wie der ausgeht. Ob der stirbt, ob der sich zurückzieht, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe den auch nie auf DVD oder so bekommen, habe den auch seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt zu kaufen
gibt.
Ich meine,
den gibt es. Ich habe im Internet geschaut, ob man da irgendwie zumindest was sehen kann. Also einen Trailer habe ich gefunden, aber auch nicht deswegen.
Ja, ich weiß, also so ganz in Erinnerung habe ich es nicht mehr. Ich mochte ihn ganz gerne. Man muss natürlich sagen, 50er Jahre, Westdeutschland, ist es halt ein Heimatfilm. Ne? Es ist wirklich kitschig, aber das hat mich als Kind nicht so gestört. Und ich glaube, aus nostalgischen Gründen würde ich ihn vielleicht sogar immer noch mögen. Ich weiß nicht.
Aber auf jeden Fall durch diese andere Deutung der Geschichte erwähnenswert, finde ich.
Finde ich auch, ja. Und es macht vieles nachvollziehbarer, was jetzt aus der Geschichte selbst so nicht hervorgeht.
Und es gibt diesmal leider keine Oper Rumpelstilzchen, aber tatsächlich unzählige Rumpelstilzchen-Lieder mehr oder weniger humoristischer Natur packe ich in die Playlist, ne, um da nochmal drauf hinzuweisen. Ich schicke die euch dann mal auch vorher, also teilweise echt zum Schlapplachen.
Okay, würde mir gar ganz einfallen.
Ich auch nicht.
Ich kannte die vorher auch nicht. Witzig. Also, ja.
Ja, aber sieht man wieder mal, dass wir auch hier wieder eine sehr bekannte Figur haben, mit der jeder oder jede irgendwas verbindet und die dann zu ganz vielen Sachen verwurstelt wird. Das ist nicht nur mit Rumpelstilzchen so, sondern das ist auch mit einigen Motiven in diesem Märchen so, die uns schon ganz gut auch aus anderen Märchen bekannt sein sollten. Ich habe gerade schon als Beispiel die Gier oder das Spinnen genannt und ich habe mir jetzt mal so drei Sachen rausgesucht, die wir auch aus anderen Märchen schon wiedererkennen können, weil wir haben ja immerhin schon 81 Folgen Märchenpott hinter uns. Zum einen sind das die magischen Spinnhelfer, die Verbindung von Dämon und Gold und der Teufelspakt, den Jenny ja eingangs auch schon so ein bisschen erwähnt hat. Die magischen Spinnenhelfer kennen wir zum Beispiel aus Die Nixe im Teich. Das hatte ich euch in der Nixenfolge erzählt, wo die Frau auf Anraten der Alten, die da ja auch irgendwie in so einem Haus im Wald wohnt, ja das Spinnrad benutzt, damit der Mann, der da im Teich bei der Nixe verschwunden ist, wieder nach oben gesponnen wird sozusagen.
Also zieht ihr mit dem Faden hoch, ja.
Genau. Dann haben wir die Verbindung von Dämon und Gold. Die kennen wir zum Beispiel natürlich aus Frau Holle, ist ja heute auch schon öfter gefallen. Wir haben das zuletzt bei Des Teufels rußiger Bruder gehabt. Wir kennen das von Schneeweißchen und Rosenrot mit diesem Waldschrat. Wir haben die Geschenke des kleinen Volkes schon mal gehabt. Das hatte Christian uns mal erzählt. Ich glaube auch zum Thema Gier sogar.
Genau.
Und auch beim Froschkönig haben wir diese dämonische und materielle Verbindung. Und den Teufelspakt kennen wir zum Beispiel aus Das Mädchen ohne Hände. Eigentlich auch aus Rapunzel, weil auch da der Vater ja einen Pakt mit einer Zauberin, also einem magischen Wesen.
Ist ja ein indirekter Teufelspakt, wenn du die Hexe als Teufelsbuhlschaft siehst.
Genau. Daran, ja. Und auch beim singenden und springenden Löwenäckerchen. War das nicht auch so? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Da verspricht der Vater ja die Tochter dem Löwen.
Ja, also, okay. Ja, bisschen, okay, ne? Vielleicht dann auf etwas abstraktere Weise.
Ist auch eine versprochene Tochter.
Ja, kommen wir mal nochmal zum Thema Spinnen. Über die Bedeutung des Spinnens und welche Rolle es im Alltag der Menschen gespielt hat, haben wir ja sehr ausführlich in unserer allerersten Schwerpunktfolge zu einem Märchen überhaupt gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht weit, weit zurück in Folge 5. Ging es um Frau Holle. Ich habe die im Vorfeld für diese Aufnahme übrigens auch nochmal gehört.
Ich fand
es
wirklich ganz süß.
Und ich muss sagen, ich mag sie immer total, noch, obwohl es so eine frühe Folge ist. Und in dieser Folge oder in diesem Zusammenhang ging es ja auch darum, dass das Spinnen eine Tätigkeit war, das dem Alltag der einfachen Bevölkerung entlehnt ist. Und die einfache Bevölkerung ist es ja auch, die Märchen erzählt und mündlich weitergegeben hat. Ich will das jetzt gar nicht zu weit hier ausufern lassen. Wenn ihr dazu noch mal mehr wissen möchtet, dann hört euch unbedingt noch mal Folge 5 an.
Ist jetzt auch die passende Jahreszeit dazu.
Ja, das stimmt. Ja, die Verbindung übernatürliches Wesen und Gold. Wie wir alle wissen, übernatürliche Wesen sind fester Bestandteil des Märchens und sie werden nicht weiter hinterfragt. Wir sehen das hier ja auch wieder im Rumpelstilzchen bei Beispiel der Müllers Tochter. Sie wundert sich weder über sein plötzliches Erscheinen noch über seine übernatürlichen Kräfte. Für sie scheint es zu ihrer Realität zu gehören, dass da plötzlich halt irgendwie so ein magisches Wesen auftaucht. Im Märchen ist es ja sehr häufig so, dass übernatürliche Wesen in der Lage sind, den Menschen zu Gold, also zu irdischem Reichtum, zu verhelfen. Und das Streben nach Reichtum ist ein typischer Antrieb von Figuren im Märchen, der sie aber auch oft dazu verleitet, etwas Böses zu tun. Wir kennen das aus unseren Folgen eben zum Thema Gier oder auch zum Thema Arm und Reich, ebenfalls aus dem letzten Jahr. Reichtum oder das Streben danach hat nicht immer die besten Auswirkungen auf einen Menschen und führt oft dazu, dass er maßlos, egoistisch und rücksichtslos handelt. Und dass das ein Verhalten ist, das aus dem Alltag der Menschen gegriffen ist, können wir ja noch heute Nacht vollziehen, denn der Traum von Reichtum, der in einer kapitalistischen Welt wie der unseren natürlich auch sowas wie Freiheit und Sorglosigkeit bedeuten kann, lebt in den Menschen noch immer und ist noch immer der Antrieb für viele böse Taten.
Geld verdirbt den Charakter. Ja.
Wie die Menschen früher, so wissen wir auch heute, dass Reichtum aus eigener Kraft eigentlich nahezu unmöglich zu erreichen ist. Und deswegen treten im Märchen übernatürliche Helfer auf, die uns dabei unterstützen wollen, dieses Unmögliche möglich zu machen. Wie wir aber immer wieder sehen, das Ganze hat eben einen Preis. Auch Reichtum gibt es, nicht umsonst. Und welcher Preis dafür gezahlt werden muss, hängt zum einen von uns selbst ab, zum anderen aber auch davon, wie wohlgesonnen der übernatürliche Helfer uns ist. Mit dem Teufel, das wissen wir inzwischen ganz gut, sollte man besser keinen Deal eingehen. Frau Holle wiederum belohnt, wenn du fleißig bist. Also da hast du schon irgendwie eine reelle Chance.
Ist ja auch eine Frau.
Ja, die sind immer ein bisschen besser in ihrem Urteilsvermögen.
Deswegen umgebe ich mich gerne mit euch.
Oh. Aber nur, wenn es keine Hexen sind, dann ist auch schlecht.
Dann wird es auch schon wieder schwierig, ne? Ja, ein weiterer Punkt, der hinter dieser Verbindung von Dämonischem und Goldenem steckt, ist, dass Geld schnell in menschliche Abgründe führen kann und den Menschen dazu bewegt, ganz abscheuliche Dinge zu tun. Haben wir ja in unserer Verbrechensfolge auch angesprochen.
Und wir hatten das ja auch in unserer Krieg und Friedenfolge so, dass der Teufel ja oft eben der aristokratisch dargestellt ist mit seiner tollen Kleidung und so weiter.
Stimmt, genau. Ja, dann ist das schon der Stichwort, kommen wir zum Teufelspakt, also dem Handelsbündnis zwischen dem Teufel und einem Menschen. Und dabei wird dem Teufel eine menschliche Seele gegen Reichtum, Macht, Talent, magische Kräfte oder ähnliche Gaben versprochen. Es hat einen historischen Ursprung, auch das wissen wir inzwischen. Wir haben darüber sehr ausführlich in unserer Folge 23 zum Thema Hexe und Hexenwahn gesprochen. Gemäß der damaligen Dämonologie galt der Pakt mit dem Teufel bzw. eben mit Dämonen, vor allem Succubus und Inkubus, als Ursprung der Kräfte einer Hexe. Und das Bündnis mit dem Teufel konnte sowohl ausführlich mit allen möglichen Feierlichkeiten oder auch nur durch eine einfache Abmachung geschlossen werden, genau wie die Müllers Tochter, das ja auch mit Rumpelstilzchen tut. Und dieser Teufelspakt ist nicht nur im Märchen ein sehr beliebtes Motiv, sondern auch in der Literatur allgemein. Die bekanntesten Beispiele für einen Teufelspakt dürften zum einen der Deal zwischen Faust und Mephisto in Goethes Faust sein und von unserem allseits geliebten Oscar Wilde, den wir schon sehr lange nicht mehr hatten.
Ich finde, das könnten wir mal ändern, auf jeden Fall.
Nämlich Dorian Gray, der ja für seine Jugend und seine Schönheit sich auch auf den Teufel einlässt.
Und bei Faust ist es ja auch wieder Gretchen am Spinnrade, ne?
Ja, stimmt. Also ihr seht, wir haben mit Rumpelstilzchen ein Märchen, das zahlreiche bekannte Motive aus Märchen, aber auch Sagen und Legenden sowie der Literatur im Allgemeinen beinhaltet, das in seiner Ausformung, wir haben es ja schon gesagt, von dem abweicht, was wir als typisch Volksmärchen verstehen. In Rumpelstilzchen sind die Rollen eben nicht ganz so klar, wie es auf den ersten Blick scheint. Wir können also nach 81 Folgen Märchenpott einerseits sagen, wir erkennen inzwischen eine ganze Fülle von Themen und Motiven in diesem Märchen wieder. Vieles ist uns bereits sehr vertraut und wir haben bestimmte Muster verstanden und können sie auf beliebige Märchen übertragen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, nicht alles im Märchen funktioniert nach Schema F. Also wir können uns auch nicht so ganz immer darauf ausruhen. Es lohnt sich schon, genauer hinzusehen. Und das führt letztlich dazu, dass wir aus Märchen eine so große Fülle an Themen ziehen können und eben auch so viele Themen, dass wir hier im Podcast wahrscheinlich Stoff für die nächsten 20 Jahre haben. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das in 20 Jahren nicht langweilig ist, sondern dass wir da immer noch neue Sachen feststellen werden.
Unsere Liste wächst und wächst und wächst, ja.
Also der Themenplan für nächstes Jahr steht schon.
Ist das jetzt ein Versprechen oder eine Drohung?
Das können sich unsere Hörerinnen und Hörerinnen
Ihr werdet
überlegen.
Uns nicht los.
Ja, man kann sich bei dieser ganzen Sache und Thematik natürlich fragen, ist das bei so alten und nicht immer zeitgemäßen Texten wie Märchen überhaupt relevant, sich über solche Dinge Gedanken zu machen? Und wir denken natürlich, ja, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Denn Märchen sind letztlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer nur um den schnellen Konsum geht, sondern dass neben dem Unterhaltungsaspekt, den Literatur zweifelsohne hat, auch die Auseinandersetzung mit einem literarischen Werk wichtig ist. Das, was wir heute lesen, ist ja nicht zwangsläufig besser. Es ist im besten Fall moderner und entspricht damit unserem Zeitgeist, aber es ist genauso an einen Zeitgeist gebunden, wie alle anderen literarischen Werke und wie sämtliche kulturelle Erzeugnisse im Übrigen auch. Schon in 20, in 50, in 100 Jahren werden Menschen einen ganz anderen Blick auf das haben, was wir heute produzieren.
Um nochmal auf die Familienfotos vom Anfang zurückzukommen, also was vor 10 Jahren oder 5 Jahren schon also auch als modisch galt, da schlägt man heute zum Teil die Hände beim Kopf zusammen.
Natürlich, wenn wir nur an die Nullerjahre denken oder so, wie man da so rumgelaufen ist.
Oder die ganz schlimmen Tapeten aus den 70er, 80er
Jahren. Ja. Und davon abgesehen ist unser Zeitgeist aber auch ein Resultat des Vergangenen. Also das versuchen wir ja hier auch immer über diesen zeitgeschichtlichen Kontext abzubilden. Wir denken heute so, weil früher eben so gedacht wurde. Unsere Entwicklung geht auf die Geschichte zurück. Und auch wenn der historische Kontext sich zum Glück verändert und zum Beispiel das Frauenbild im Märchen, wie wir auch wieder bei Rumpelstilzchen gesehen haben, nicht mehr zeitgemäß ist, haben wir in dem Märchen viele andere Aspekte, mit denen wir heute immer noch relaten können, weil sie eben zeitlos sind. Und das ist das Element, das uns mit den Menschen von damals eigentlich auch verbindet, finde ich zumindest. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke. Also die historischen Hintergründe mögen andere gewesen sein, aber im Kern sind Menschen halt eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Wir müssen halt dafür einfach nur ein bisschen näher hingucken.
Das hat ja auch Drewermann in seinem Vorwort gesagt, dass es eben damals ganz anders gedeutet wurde, weil die Lebensumstände andere waren. Ja. Aber heute trotzdem gut gedeutet werden kann, weil es irgendwie immer einen wahren Kern quasi dieser Geschichte gibt, der übertragbar ist auf quasi, glaube ich, jede Zeit sogar. Ja? Und wenn nur als abschreckendes Beispiel.
Und ich finde, für diese Erkenntnis sind so Schwerpunktfolgen zu einem Märchen, wie wir sie ja manchmal hier immer so einschieben, immer ganz gut, denn sie ermöglichen nochmal eine intensivere Auseinandersetzung mit der Geschichte und ihren Hintergründen, also mit den Oberthemen, die wir normalerweise hier behandeln, selektieren wir ja schon so ein bisschen vor und wählen einen bestimmten Aspekt aus, was wir zum einen natürlich machen, weil es verhindert, dass die Interpretation komplett eskaliert und eine Folge 7 Stunden oder auch 7 Tage dauert. Zum anderen, weil es natürlich aber auch ermöglicht, dass wir auch viele Themen drumherum besprechen können, dass wir nach Anknüpfungspunkten suchen können und dass wir eben gucken können, wo finden wir in unseren Lebensumständen denn die Punkte, die dafür sprechen? Oder wo sind in der historischen Realität von damals die Anknüpfungspunkte, die das Märchen zu dem gemacht haben, was es ist? Und dieser historische Kontext, aber auch die popkulturellen Aspekte spielen bei der Betrachtung von Märchen ja, wie wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut gesehen haben, auch eine Rolle. Märchen sind ja nicht nur Analyse und Interpretation. Und in den Schwerpunktfolgen zum bestimmten Märchen können wir in das Ganze natürlich noch mal etwas tiefer eintauchen. Wobei wir natürlich auch heute sagen müssen, auch die Folge hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch viele andere Aspekte, über die man in Bezug auf Rumpelstilzchen sprechen könnte. Aber wir hoffen natürlich, dass das, was wir heute erarbeitet haben, bei euch auf Interesse gestoßen ist und dass wir vielleicht ein bisschen dazu beigetragen haben, zur Ehrenrettung der wohl, wie ich immer noch finde, unverstandensten Märchenfigur überhaupt beizutragen.
Jetzt finde ich sie auch unverstanden. Rumpelstilzchen ist mir seit heute viel sympathischer.
Ja, dann, wenn ich mich nicht vor Wut zerrissen habe, dann
hören wir uns in der nächsten Folge.